So, ganz am Anfang will ich eine Sache klarstellen. Also, das Opfer wurde nicht für die Geburtstagskinder gesammelt. Also, wir sind gesegnet, also es geht uns gut und alles, was ihr gespendet habt, ist für den Erhalt der Gemeinde, für alles, was ja kostspielig ist heutzutage. Und vielen Dank dafür. Genau. Ich finde es toll, meinen Geburtstag in der Gemeinde zu feiern. Es gibt keinen besseren Ort als seinen Geburtstag in der Gemeinde zu feiern. Ich verstehe die Leute nicht, die sagen, heute komme ich nicht, ich habe Geburtstag, ich muss feiern. Ja, Gemeinde ist ein Ort, wo man richtig gut feiern kann und wo man Gemeinschaft haben kann mit seinem Schöpfer. Und es macht richtig Spaß. Also wenn man Gott versteht, seine Güte versteht und in Beziehung und einen Bund mit ihm hat, dann macht's Christsein macht's richtig Spaß. Also es ist nicht immer einfach, es kommen auch schwierige Zeiten, aber es gibt nichts Besseres. So, die Predigt für heute heißt wertvoller als Gold. Also vielleicht manche von euch haben schon in den Nachrichten gelesen, ja, politische Turbulenzen, Ukraine, Inflation ist gestiegen, ja, und viel mehr Anleger und Finanzhaie, die haben entdeckt, Gold ist wieder interessant. Vielleicht ist Gold das, woran wir investieren sollen, um uns vor der Inflation zu schützen. Denn wenn es hart auf hart kommt, was ist unser Papier, Geld noch wert? Nichts. Also kann man gleich verbrennen. Als Kind in Rumänien nach 89er, ich habe wirklich miterlebt, wie von zum Beispiel ein normaler Mitarbeiter, was er verdient hat, so monatlich war, ein paar Tausende Löwen, rumänische Löwen. Wir haben sie auch zahnlose Löwen, weil die nicht viel Wert hatten. Ich habe wirklich gemerkt, dass zum Beispiel mein Vater von 2000 Lei dann später zu ein paar Millionen angefangen hat zu verdienen wegen der heftigen Inflation. Innerhalb von 10 Jahren, da war die Inflation so hoch, dass viele Nullen auf unser Papiergeld gekommen ist. Ne? Da konnte man sich viel weniger mit dem Geld leisten. Ein Brot hat, keine Ahnung, so 10.000 gekostet. Das waren schon Summen. Es war damals hilfreich, zum Einkaufen auch einen Taschenrechner mitzunehmen, damit man die kolossalen Summen nicht durcheinander bringt. Manche Investoren jetzt betrachten das Gold als Gottes Währung. Es gibt einen amerikanischen Investor, der heißt Robert Kiyosaki, der sagt, Gold, Silber, das ist Gottes Währung, da ist sicherer, ich rate euch, da zu investieren und so weiter. Gottes Währung interessant, weil die Menschen seit Jahrtausenden ein gewisses Vertrauen haben in diese Währung, in diesen Wertsachen. Er hat schon ein bisschen recht, aber nicht ganz. Vor allem Gold findet man nicht auf Mülldeponien, nicht am Straßenrand, hat eine schöne Farbe. Man muss tief graben, man muss wirklich Zehntausende von Tonnen von Erde umwälzen und durchgraben, um ein paar Goldnuggets ranzukommen. Also dieser Alaska Gold Grabber, es gibt auf D-Max eine Sendung, die ich total liebe. Ne? Da kann man echt sehen, was die Leute alles leisten müssen, um ein paar Nuggets Gold, ein paar Krümel Gold zu kommen. Und dann, wenn man sie gefunden hat, dann muss man die zusammenschmelzen und selbst dann ist das Gold nicht hundertprozentig rein. Also da muss man wirklich durch hohe Hitze, muss einiges unternehmen, dass dieses Gold wirklich fein und rein ist. Durch Feuer gereinigt, Mineralien, Asche, alles muss beseitigt werden. Apostel Petrus, er spricht in seinem ersten Brief darüber, dass es etwas wertvoller gibt als reines und feinstes Gold. Aber spricht er von Diamanten, von Platin oder andere noch teurere Metalle, das macht er nicht, sondern im Gegenteil, er betrachtet Gold als vergänglich. Ich zitiere Petrus, er sagt, Gold ist vergänglich, auch wenn es so wertvoll und so geachtet von uns ist. Dazu möchte ich euch aber für diesen Goldrausch mitbegeistern und zusammen ein bisschen in ersten Petrusbrief nach dem Gold zu graben, nach diesem wertvoller als das Gold. Ich lese für unsere Predigt aus 1. Petrus, Vers 1 bis 9. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien kann man dazu auch senden, schreiben. Er will sagen, alle Christen, die an allen Gemeinden, die entstanden sind, an alle Kinder Gottes. Und er benutzt dieses Wort Fremdling, weil er weiß, einer, der sich als Christ dem Herrn Jesus hingegeben hat, der fühlt sich manchmal in dieser Welt fremd, weil seine Werte, sein Herz, seine Gefühle, die sind ein bisschen anders wie die Welt. Er weiß, Christen sind als Fremdlinge oder fühlen sich als Fremdlinge in dieser Welt. Und das ist der Petrus, der dem Herrn Jesus versprochen hat, ich werde deine Schafe und deine Lämmer weiden. Er weiß, dass gerade die Christen in diesen Gebieten, wo er schreibt, dass sie unter Anfechtung leben, dass sie sich fremd fühlen. Aber er sagt noch einiges. Die Außerwelt und der Außerwelt sind gemäß der Vorsehung Gottes. Und ich habe gemerkt, bei Paulus und auch bei Petrus, die haben irgendwas mit dieser Auserwählung. Petrus und Paulus, die sprechen immer, ihr seid auserwählt. Die wollen sicher sein und die wollen uns immer wieder erinnern, Leute, ihr seid auserwählt. Das hat was zu sagen. In Krisenzeiten, wenn du an deine Berufung, an deine Auserwählung zweifelst, das ist schwierig. Das kann so frustrieren, das kann so bitter sein, wenn Probleme kommen, wenn man Schwierigkeiten hat und man zweifelt an seiner Auserwählung. Und Petrus und Paulus, und jetzt Petrus sagt, Leute, ihr seid auserwählt. Ihr seid auserwählt, zweifelt nicht daran. Ich erinnere euch, ihr seid auserwählt. Die Zeiten sind schwer, aber ihr seid auserwählt. Gemäß der Vorsehung Gottes. Und wenn ich an die Vorsehung Gottes denke, wisst ihr, Gott hat niemals diese Aha-Momente. Er ist die Weisheit in Person, er ist der ewige Gott. Er tickt ein bisschen anders als wir. Er sieht nicht aus Ewigkeit, diese Leute, die werden glauben, aha, deswegen, ich werde sie auserwählen oder ich werde sie berufen. Sondern bei Gott funktioniert es ein bisschen anders. Ich würde das Wort sagen, es passiert gleichzeitig. Die Vorsehung und die Auserwählung, diesen Entschluss Gottes, dich auszuwählen, das ist nicht so ein Etappendenken bei Gott. Der ewige Gott, das sagt, ich habe dich auserwählt. Ich weiß, was ich tue. Und es hat einen Grund. Genau. Und ich finde es wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern. Wer bin ich? Wer bist du? Ein Auserwählter Gottes. Ja. Ich habe Zweifel, du hast Zweifel, manchmal verbocken wir Sachen, aber da dürfen wir nicht rütteln. Der Herr Jesus Christus, nachdem er getauft worden ist, da kam der Heilige Geist als Taube auf ihn und da kam diese Stimme aus dem Himmel, ja, der Vater hat gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich mein ganzen Gefallen und auf ihn sollt ihr hören. Das ist ganz wichtig. Dann, wenn man weiterliest, unmittelbar danach, der wurde in der Wüste geführt, um versucht zu werden. Und ratet mal, mit welchen Worten ist der Teufel zu dem Herrn Jesus gekommen? Bist du Gottes Sohn? Befehle diesen Steine zu Brot zu werden. Bist du Gottes Sohn? Also der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, alle hören es. Ja, und der Teufel kommt, bist du Gottes Sohn? Und das wird dieser Teufel, diese Mächte des Finsternis immer wieder mit euch tun. Die werden immer wieder zu euch kommen und sagen, bist du wirklich ein Kind Gottes? Oder bist du wirklich eine Tochter Gottes? Dann mach das und jenes. Und manchmal, der Teufel will uns auch austricksen und einreden, wenn die Welt nicht so funktioniert, wie du willst, dann bist du nicht ein Kind Gottes. Es muss ja alles nach deiner Pfeife gehen. Ja? Oder es müssen immer die Dinge laufen nach deinen Vorstellungen. Herr Jesus hat Hunger in der Wüste gehabt. Der Teufel hat ihn auf dem Tempel oben auf dem Dach gebracht, ja, und hat ihm gesagt, ja, spring doch mal runter, mach doch irgendwas Spektakuläres, da muss man doch eine halsbrecherische Unternehmung starten, damit die Leute sehen, wow, das ist wirklich der Gottessohn. Aber Herr Jesus, der hat sich bezeichnet durch seine Demut und durch seine absolute Gehorsam gegenüber Gott. Wenn du ein Kind Gottes bist, Petrus sagt, du bist ein Kind Gottes, du bist aus der Welt. Zweifel nicht daran, das ist wichtig, das ist wichtig. Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Diesen Satz gefällt mir ganz besonders. Die wir durch der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil. Das, was uns hält, Gott sagt uns, Gott sagt dir, du bist aus der Welt. Aber das ist nicht alles. Meine Kraft wird dich bewahren. In diesem Glaubensleben, in diesem Marathonlauf, du bist nicht alleine. Gottes Kraft ist da, um dich zu bewahren durch den Glauben. Der Glaube, das ist so eine Variable in diesem ganzen Satz, was ein bisschen mit dir und mit mir zu tun hat. Gottes Kraft kann man nicht verbessern. Gottes Heiliger Geist kann man nicht verbessern, Gottes Allmacht kann man nicht verbessern. Das Einzige, was da verbesserungsfähig wäre in diesem ganzen Satz, ist der Glaube, dein persönlicher Glaube. Und es ist gefragt. Und es ist auch der Plan Gottes, dass dein Glaube wächst, dass dein Glaube, dein Vertrauen gestärkt wird. Es ist eine wichtige Komponente. Dann werdet ihr, dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, und ich glaube, das ist das Schlüsselwort von diesem ganzen Bibeltext, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird. Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also man hat auch aus dem Bibeltext herausgefunden, was viel kostbarer ist als Gold. Petrus sagt es ganz klar, es ist euer bewährter Glaube. Euer Vertrauen. Es ist viel kostbarer als das Gold. Und man merkt auch praktisch im Leben eine Beziehung, zum Beispiel zwischen Mann und Frau oder auch in der Familie, wenn da am Vertrauen fehlt, da läuft nicht so gut. Und das ist das Wertvollste, wenn zwei Menschen zusammenkommen, wenn Familien funktionieren. Das Wertvollste ist Vertrauen. Manche Beziehungen gehen zugrunde, wenn das Vertrauen fehlt. Man hört zum Beispiel der Ehemann oder die Ehefrau nach ein paar Jahren, ja, ich kann ihm nicht mehr vertrauen oder ich kann ihr nicht mehr vertrauen oder wir sind Fremde geworden, ich kenne ihn oder ich kenne sie nicht mehr. Und besonders in Krisenzeiten offenbaren Vertrauensprobleme, da wo es am Vertrauen mangelt. Aber wozu sind sie denn da, die Krisenzeiten? Ist es so, dass man, okay, man hat Schwierigkeiten, man hat Probleme, ist es richtig, Tschüss zu sagen? Oder ich suche mir eine andere, vertrauenswürdigere Person? Ist das die Art Gottes? Wenn wir ihn enttäuschen, sagt er Tschüss zu uns, ich suche mir jemand Besseren. Das ist nicht die Art Gottes, sondern wenn Krisenzeiten da sind, wenn Probleme da sind, die sind da, um Schwachstellen zu zeigen, zu offenbaren, an die zu arbeiten. Krisen und Anfechtungen sind da, um Vertrauensschwächen zu offenbaren und Vertrauen zu stärken. Reinigen wie das Gold im Feuer. Es wird immer wertvoller, immer feiner. Und Vertrauen ist nicht einfach so, sondern Vertrauen ist ein Prozess. Manchmal wird mehr, manchmal weniger. In Bezug auf Gott, unser Vertrauen, ist es so, dass Gott uns immer wieder Gebete erhört, dass er uns durch Problemchen trägt und irgendwann mal kommt ein größeres Problem. Und manchmal fühlen wir uns machtlos und wir denken, wird Gott mir auch in diesem Problem helfen? Wird Gott dieses große Problem, was jetzt vor mir steht, wird er mir genauso helfen wie in den Kleinen? Herr, mehre uns den Glauben. Wenn es darum geht, eine unheilbare Krankheit zu heilen, wenn es darum geht, Toten aufzuerstehen, die Jünger, die sagen, Herr, mehre uns. Es überfordert uns ein bisschen, dass du von uns verlangst, so viel Vertrauen zu haben. Das ist nicht einfach, aber es ist ein Prozess. Und Hauptsache ist, dass wir immer wieder Ja zum Herrn sagen, dass wir ihm vertrauen. Also rückblickend auf die letzten 2 Jahre unseres Lebens, auch als Gemeinde und auch als Bürger ganz normal, das war kein Spiel, also das war kein Spaß. Also viele sind hart getroffen, entweder von Virus direkt, manche von politischen Maßnahmen. Es blutet mir das Herz, wenn wir nicht mehr so viel Gemeinschaft haben können wie früher. Und es tut mir unheimlich leid für die älteren Geschwister, die, sagen wir mal so, heute nicht da sein können. Oder das in der letzten Zeit, die sind hart getroffen. Also es war nicht leicht für sie. Es war leicht für Jung, es war schwer für Jung, für Alt. Kinder haben auch drunter gelitten, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und egal, wo man verantwortlich machen will, egal wo man einen Schuldigen suchen muss, die Situation ist da. Aber Not schweißt manchmal zusammen. Not gibt uns auch die Möglichkeit, noch enger miteinander und mit unserem Gott, mit unserem Herrn. Besonders diese geistliche Einheit mit unserem Herrn. Manchmal sind wir ganz alleine. Ich weiß, was Quarantäne heißt. Ich musste 2 Mal. Und es macht keinen Spaß, wenn man isoliert ist, wenn man keine Gemeinschaft hat. Aber wir haben gemerkt, zum Beispiel für uns als Familie und auch unter Geschwister, da ist irgendwie die Verbindung doch irgendwie stärker geworden. Und bei uns in der Familie, wir haben entdeckt, dass wir es hat auf eine Weise irgendwas erschaffen, was vorher schon da war, aber nicht so intensiv wie in dieser Zeit. Not schweißt zusammen. Das Feuer reinigt und beseitigt Dinge, die nicht zum Gold gehören. Also dieses Gold, was man aus der Erde gewonnen hat, mühsam, ist nicht hundertprozentig rein, aber das Feuer reinigt es. Und ich finde diese Metapher des Feuerofens sehr treffend und reich an Bedeutung. Es geht ja um Gold. Und ich erinnere mich, in Rumänien, ich war noch ein kleiner Knirps. Mein Vater hat mich in der Gemeinde mitgenommen. Damals war die Gemeinde unter den Kommunisten verfolgt. Und ich habe wirklich sehr oft diese Metapher von unserem älteren Geschwister gehört. Ja, der Herr hat mich gerade durch einen Feuerofen begleitet. Ich bin von der Securitate abgeholt worden, verhört. Ich musste kämpfen, um meinen Herrn Jesus nicht zu verleugnen und Kompromisse zu machen und so weiter. Das war eine Metapher und das hat mich als Kind so unheimlich geprägt. Ich habe immer wieder das Feuerofen, der Herr hat mich gezogen, es hat gebrannt, es war heiß, die Situation, aber der Herr hat mich durchgetragen. Ich weiß nicht, ob das früher Helga in Deutschland auch diese Metapher benutzt hat, Feuerofen. Ja, vielleicht Leute, die jetzt schon älter sind und Krieg und Vertreibung erlitten haben, möglicherweise haben sie auch diese Metapher benutzt. Feuerofen, ja, der Herr hat mich getragen. Und ich denke manchmal, dass ich gebe mich persönlich als Beispiel, wenn heiße Situationen kommen, am besten würde ich sie wegbeten und sagen, pfui, Herr, ja, im Namen Jesu, all die Unannehmlichkeiten und Anfechtungen, die müssen weg, in deinem Namen, ich will ein bequemes, tolles Leben führen, unter Segen und Wohlstand und alles. Ne? Also ich würde am liebsten das wegbeten, ne? und sagen, Herr, das, nimm die Situation weg. Aber ich weiß nicht immer, ob das... Es klingt krass, aber ich weiß nicht, ob das immer der Gottes Wille ist. Gott hat zugelassen, dass drei junge Männer in Babylon, drei Gefangene, die sich diesen Götzenbilden nicht beugen wollten, dass die in den Feuerofen reingeschmissen werden. Wenn du durchs Feuer gehst, bist du nicht alleine. Und diese drei junge Männer, die heißen Schadrach, Meschach und Abednego. Daniel, wer nachlesen möchte, die ganze Geschichte, ist in Daniel Kapitel 3. Ich habe mir nur die Verse 24 bis 25 aufgeschrieben, weil sie sehr, also wir wollen nicht das ganze Kapitel lesen. Ich lese. Da erschrak der König Nebukadnezar. Er war derjenige, der gesagt hat, wenn ihr euch nicht vor diesem Götzenbild beugt, dann ins Feuer mit euch. Ja? Und stand rasch auf. Er war von diesem Feuer. Er redete und sprach zu seinen Räten. Haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geschmissen, geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König. Gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des Vierten gleicht einem Sondergötter. Einem Sondergötter. Dieser Heide, der keine Ahnung hatte, dass es einen höchsten Gott gibt und dass er einen Sohn hat, ja, der erkennt diese Person, die da mit diesen drei jungen Männern da ist, die ist übernatürlich. Die ähnelt, die ist schon irgendwie wie eine Art von unseren Göttern, aber das ist was anderes. Und diese jungen Männer haben gesagt, auch wenn Gott uns nicht rettet aus dem Feuer, egal, dann ist es eben nicht, aber Gott vermag und hat Lust gehabt, diese drei Männer in diesem Feuer zu begleiten. Du bist nicht alleine. Also egal, aus was gerade dein Feuer besteht oder dein Ofen besteht, diesem Feuerofen besteht, du bist nicht alleine. Es ist der Sohn Gottes, der euch begleitet. Und was ich toll finde und worüber Gott sich total freut, ist dein Vertrauen. Dein Vertrauen, eben diese Variable, die mehr oder weniger werden kann. Alles andere ist es die Vorsehung Gottes, ist die Kraft Gottes, ist es die Auserwählung Gottes, die stehen. Aber diese Variable, dein Vertrauen, ist mein Vertrauen, kann noch besser werden. Und ich muss aufpassen, dass es nicht weniger wird. Aber dein Vertrauen ehrt Gott. Herr, ich verstehe vieles nicht, ich hätte vieles anders in meinem Leben. Aber wenn ich da bin und es brennt, bitte sei du mit mir, hilf mir durch. Petrus wurde einmal vom Herrn Jesus angesprochen. Also er hat sich die ganze Nacht bemüht, Fische zu fangen, und er hat nichts gefangen, gar nichts. Da war er richtig müde, kommt wieder ans Ufer und Jesus sagt, geh nochmal hin auf dem Wasser und werf dein Netz im tiefen Wasser. Und er sagt, Herr, aber die ganze Nacht, da ist wirklich null nichts passiert. Es widerspricht meiner Erfahrung. Peter war ein Fischer. Es widerspricht meiner Erfahrung, meine Gefühle, alles, was ich weiß. Aber was mir an Petrus gefällt hier, es gibt viele Sachen an Petrus, die man nicht so toll findet, ja. Aber was hier ganz besonders mir gefällt, ist, er sagt, okay, auf deinem Wort hin werde ich die Netze werfen. Er hat Gott vertraut. Und dann wissen wir, da ist das Wunder passiert, da gab es so viel Fisch da, dass die Netze fast gerissen sind. Dein Vertrauen ehrt Gott. Und da ist Potenzial nach oben für mich, möglicherweise auch für euch. Da will ich nicht so laut drüber sprechen, weil jeder kennt sich selber. Jeder geht mit Gott, jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Vers 6 aus 1. Petrusbrief. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Und ich hab den Eindruck, dass Petrus hier sagen will, umso schwieriger die Prüfung, desto mehr freue ich mich, wenn ich sie bestanden habe. Stellt euch mal vor, ihr habt euch für euer Abi oder für irgendeine Prüfung jahrelang vorbereitet. Und diesen einen Moment, ja, wenn man sich jahrelang vorbereitet hat, wenn man gezittert hat und manchmal Albträume von diesem Moment hat und man hat so viel investiert, und auf einmal habt ihr diesen Moment hinter euch, ihr habt es bestanden, da gibt es nichts Besseres als dieses Gefühl. Zum Beispiel bestandene Fahrprüfung, bestandene Meisterprüfung oder Ausbildung oder neue Qualifikation. Umso schwieriger es war und umso mehr man Probleme hatte, um das zu erreichen, desto mehr jubelt man, wenn man es endlich mal hinter sich gebracht hat. Der schwäbische Sprichwort, was nichts kostet, ist nichts wert, ja, ist schon sehr wahr in manchen Situationen. Wenn es dich viel gekostet hat, dann genießt du es danach. Dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, es muss nicht sein, dass du im Ofen, feurigen Ofen, immer bist und dass dein Leben immer nur auf Prüfungen besteht. Aber die kommen. Für kurze Zeit traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wenn wir die Prüfungen bestanden haben, haben wir Freude. Und zweitens, es wird einen glorreichen Tag geben, wenn Jesus persönlich dir gratulieren wird. Wenn du vor ihm stehst und wenn er dir sagt, gut gemacht, ich freue mich, ich habe schon eine halbe Ewigkeit auf dich gewartet. Die andere halbe verbringen wir hier gemeinsam. Schön, dass du da bist. Wenn Gott, Herr Jesus, dir persönlich gratuliert. Was ich würden so als ein wichtiger Aspekt in diesen Feuerofen und geprüfter oder bewährter Glaube, ich finde, dass Gott mit dir angeben will. Und es klingt irgendwie schräg, aber tatsächlich, es gibt eine Situation in der Bibel, wo Gott mit einem besonderen Menschen angegeben hat. Ja, das war dieser schwer geprüfte Hiob, er hat alles verloren. Er hatte eine unmögliche Frau, ja, statt ihm zu sagen, ja, schau, du schaffst es. Er sagt, verfluche Gott und stirb endlich. Ja, keine Hilfe für diesen Mann. Ja, das war das Letzte, was er gebrauchen konnte. Er hat alles verloren. Der hat auch seine Frau halb verloren, wenn sie ihm sowas sagt, klar. Und sein Reichtum, seine Gesundheit, wirklich, der hatte nur noch eine Seele in sich, ja, die noch da war. Und wo er die schwere Prüfung bestanden hat. Interessant finde ich in das Buch Hiob, dass Gott nicht erklärt hat, warum das alles passiert ist. Das ist ein Mysterium. Ja? Das finde ich sehr interessant. In Hiob wirst du nicht irgendwie eine Erklärung finden, warum dem Hiob das passiert ist. Und das behält Gott für sich selber. Er weiß es, aber er will uns nicht sagen. Manchmal hilft die Frage, warum, hilft uns nicht weiter. Gott will sagen, okay, das ist mein Ding, vertrau mir. Vertrau mir. Genau. Und nachdem Hiob alles bestanden hat, Gott hat ihn gesegnet und da kam der Teufel, der hat seinen Spaziergang oder Spazierflug über die Erde gemacht und Gott fragt ihn, hast du meinen gerechten Hiob gesehen? Oder mein Heiliger? Ich weiß, es kommt auf die Übersetzung an. Und Gott sagt, es ist niemand wie er. Gott hat vor dem Teufel mit seinem treuen Hiob angegeben. Und ich glaube, dass es Situationen gibt, wenn Gott mit dir und mit mir angeben will. Andere Menschen hätten in dieser Situation Gott verflucht, die werden ausgerastet, alles hingeschmissen, Bibel weggeschmissen, ach, es ist nicht gelaufen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und dennoch, diese Leute haben mir vertraut. Die haben mir in der Pandemie vertraut, die haben mir unter Lockdown vertraut, Krankheit, alles Mögliche. Und ich glaube, Gott möchte mit dir angeben. Was man wieder nicht vergessen darf, ist, dass Gott mit uns, mit Hiob, vor den gefallenen Engel angeben will. Es gab eine Zeit in der vergangenen Ewigkeit, wo Engel sich gegen Gott entschieden haben. Die gefallenen Engel. Ja? Die gefallenen Engel, die sehr interessiert sind, dass du die Prüfung nicht bestehst. Und Gott will mit dir sagen, schau mal, das ist ein handvoller Erde. Zerbrechlich, begrenzt. Es ist nicht wie ihr, Erzengel, Engel des Lichts, die ihr meine Herrlichkeit gesehen habt, die in eine perfekte Welt, und ihr habt euch entschieden, mich zu verraten, also Gott zu verraten. Es gab diese Engel, die Gott verraten haben, die gefallenen Engel. Und Gott will vor diesen Engeln angeben. Die leben in einer kaputten Welt, schwach, angefochten, aber trotzdem, sie bleiben mir treu. Gott will mit dir vor gefallenen Engeln angeben und sagen, schaut mal, diese Schwächlinge, die sind mir treu. Ihr habt meine Herrlichkeit gesehen, ich habe euch perfekt gemacht und ihr habt es rebelliert. Die tun es nicht. Egal wie heiß es für dich jetzt ist oder wie heiß es werden kann. Es gibt dieser Gottessohn, der immer zur Seite steht. Es gibt diese Begleitung des Heiligen Geistes. Diese Männer, die haben es geschafft, unversehrt aus dem Feuer zu gehen. Und am Ende heißt es, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge bei der Offenbarung ist, wenn man die Prüfung bestanden hat, wenn man sein Vertrauen immer wieder bestätigt hat und stärker geworden ist im Vertrauen auf Jesus, auch wenn man die Dinge nicht versteht. Gottes Sohn wird dich belohnen. Es wird dieser glorreiche Tag, wo er es persönlich macht. Dein Vertrauen, dein Glaube wird dann mehr als alles Gold der Welt wiegen. Und jetzt komme ich zu meinem Schluss. Ein halber Bibelvers aus Römer 10, 11. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und das steht fest, das ist eine Zusage für dich, für mich. Mögen die Flammen brennen, wir entscheiden uns, Gott zu vertrauen. Er weiß, was er tut. Er hat die absolute Kontrolle über dein Leben und über mein Leben. Amen. Schönen Sonntag wünsche ich euch.